Wir sind so frei und begrüße Sie sehr herzlich an diesem historischen Sonntag. Heute ist der 9. November und ich überlege, ob ich am Ende unseres Gottesdienstes im Gespräch David Hasselhoff spiele. Aber erst einmal begrüße ich sehr herzlich und er hat keine blinkende Glitzerjacke an. Bischof Christian Stäbler, guten Morgen.
Sie sind ja richtig ein bisschen in Feierlaune.
Ein bisschen schon, ja.
Habe ich den Eindruck. Mhm. Letztlich ist ja jeder Sonntag ein Feiertag und jeder Gottesdienst ein Fest. Aber heute tatsächlich, das finde ich auch ganz besonders. Allerdings, ich würde schon sagen, in mehrfacher Hinsicht ein Gedenktag. Aber darüber reden wir gleich.
Ja.
Wir feiern Gottesdienst. Mhm. Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Bund, der Treue hält ewig und der nicht aufgibt die Werke seiner Hände.
Wieso habe ich das Gefühl, dass meine Feierlaune in Bezug auf den 9. November nicht von jedem und jeder geteilt wird? Ist natürlich eine rhetorische Frage, jetzt, Herr Bischof, müssen Sie noch nicht darauf antworten. Aber ist doch so, immer wieder höre ich Stimmen, die sagen, der Mauerfall war toll, aber, sicherlich gibt es auch Aber-Aspekte, aber für mich müsste nach dem, der Mauerfall ist doch toll, erst einmal lange nichts kommen, beziehungsweise noch ganz viele andere tolle Adjektive, super grandios, unvorstellbar klasse, historisch, weltweit. Einmalig, vielleicht auch noch tränenreich, Menschen und Familien zusammenführend. Ein Segen. Ja, und ich weiß, das waren jetzt nicht alles Adjektive. Also, liebe Germanistik-Fans, Sie müssen mir nicht schreiben. Aber Herr Bischof, ist doch so. Das ist doch toll. Oder wo stehen Sie? Sind Sie auf der Toll- oder auf der Aber-Seite?
Die friedliche Revolution? Absolut toll. Ein vielfaches Halleluja wert. Ja? Immer noch und immer wieder Gänsehaut, wenn ich die Bilder sehe, die Menschen höre. Das unverzüglich, das berühmte unverzüglich, das gilt ab wann mit den neuen Reisemöglichkeiten? Und dann Schabowski, unverzüglich meines Wissens ist das unverzüglich. Und dann rennen die Leute die Mauer ein. Die Schwierigkeiten im Zusammenwachsen von Ost und West, verständlich, erwartbar, bitter an vielen Punkten, aber dann doch irgendwie aus der Rubrik, das ist so im Leben, so schrecklich das ist. Nein, Halleluja für die friedlichen Revolutionäre und für dieses Land 1989 und die Kirchen, wo das alles anfing. Es ist etwas anderes, lieber Herr Wittke, was aber für mich auch zum 9. November gehört. Die Erinnerung an die Reichspogromnacht vor 87 Jahren. Der Schrecken eines Nazi-Deutschlands, in dem Juden verfolgt und angegriffen werden und ihre Gotteshäuser, die Synagogen brennen. Auch das gehört zum 9. November und dürfen wir nie vergessen, nie wieder ist jetzt. Das gilt ja gerade in diesen Jahren eines aufflackernden, furchtbaren Antisemitismus. Und beides fällt auf einen Tag. Mauer einstürzen und die Erinnerung an das Pogrom. Feiern und mahnen. Ich meine, beides gehört zusammen in unserer Erinnerung an diesem Tag.
Da bin ich voll bei Ihnen. Wie ist es eigentlich, wenn ich so sage, oder besser Sie sagen, evangelisch im Osten. Für Sie und Ihre Kirche hatte der Mauerfall ja auch eine besondere Bedeutung, nämlich das Zusammenwachsen der westdeutschen und der ostdeutschen Kirche. Wie fühlt sich das heute an? Wie definieren Sie für Ihre Kirche das im Osten? Oder vielleicht auch, wie definiert das im Osten Ihre Kirche?
Ja, sehr, sehr geschickt. Es gehört nicht nur zu unserer Kirche, es macht unsere Kirche aus. Diese Tradition, die Menschen, die Gegenwart davon, es ist ja eine Geschichte ganz eigener Art in diesen 36 Jahren seitdem, ein eigenes Gemisch, über das wir froh sind. Was ist Osten? Mhm. Wir hatten ja gerade diese Woche unseren Kirchenempfang dazu. Mit der Ostbeauftragten der Bundesregierung, Elisabeth Kaiser und mit Bodo Ramelow und mit ganz vielen Menschen, mit ihren Erinnerungen. Wir waren in der Samariterkirche im Friedrichshain und da waren die berühmten Bluesmessen in der Zeit der DDR. Wir hatten den Pfarrer von damals dabei, Rainer Eppelmann. Das war damals ein Ort der Freiheit gegen das SED-Regime. Wir hatten Felix Räuber da, einen sehr modernen Sänger mit seiner Musik unter der Überschrift »So klingt der Osten«. Felix Räuber kommt ursprünglich aus Dresden. Und ich will mal einmal deutlich sagen, es geht dabei ja gar nicht um Ostalgie. Es geht um konkretes Erinnern und um die Gegenwart. Es geht darum, sich zu sehen und besser zu verstehen. Mhm. Es geht um das Heute und dass das einfach so ist. Evangelisch im Osten, also von da, sage ich, wo das Licht herkommt. Jede Kirche ist ja geostet. Also Osten hat
jede Kirche ist geostet.
Das hat ja in der religiösen, in der christlichen Tradition nochmal einen ganz besonderen Grund. In jeder Kirche steht der Altar im Osten. Das nennt man die Ostung der Kirche. Das liegt daran.
Nie gehört.
Nein, nie gehört. Nee. Das liegt daran, dass jede Kirche so gebaut ist, dass man Richtung Jerusalem guckt, von wo die Wiederkunft Jesu erwartet wird.
Ach, guck.
Und damit auch die Auferstehung. Und weil das Licht von da kommt, nämlich für uns von Osten, sagen wir, dass jede Kirche geostet wird, also in diese Richtung aufgebaut wird. Evangelisch-christlich ist man immer schon mit dem Blick Richtung Osten.
Ach, klasse. Muss ich mal bei Google Maps anschauen, dass alle Kirchen so ausgerichtet sind. Das ist ja spannend. Nee, das wusste ich noch nicht. Ich glaube, am heutigen Tag könnten wir, Herr Bischof, auch komplett ohne Bibeltexte auskommen. Wollen wir ja gar nicht. Also, aber so inhaltlich, ne? Also worüber wir sprechen könnten. Heute startet die Friedensdekade. 10 Tage, in denen der Friede durch Veranstaltungen im Mittelpunkt steht. Gestern gestartet hier in Berlin die Woche der Freiheit. 7 Tage, in denen die Freiheit durch Veranstaltungen im Mittelpunkt steht. Und ich sage Ihnen, ich möchte dazu auf jeden Fall auch in der nächsten Woche nochmal mehr wissen. Nach den Veranstaltungen, wenn wir alle viel darüber geredet und gelernt haben. Es sei denn, es ist tatsächlich schon heute Thema im Kirchenjahr und steht als Überschrift über dem heutigen Sonntag. Ich bin wirklich gespannt, ich weiß es nicht.
Ah, okay, also drittletzter Sonntag des Kirchenjahres. Ja. Wir sind jetzt am Ende des Zählens
nach Trinitatis. Nicht mehr Trinitatis, okay.
3 Sonntage noch. In der Tat, von heute bis zum Buß- und Bettag. In 10 Tagen ist die ökumenische Friedensdekade. Sie haben es gesagt, 10 Tage, deswegen Dekade. In diesem Fall 10 Tage unter dem Motto, komm, den Frieden wecken. Ich finde das eine ganz spannende Überschrift
für diese Dekade. Das ist die Überschrift auch für den Sonntag
heute? Nee, das ist die Überschrift für die Friedensdekade.
Okay.
Komm, den Frieden wecken. Eine Überschrift, als ob der Frieden weggeschlafen ist, also sozusagen im Komaschlaf. Wir müssen ihn wirklich neu suchen in dieser Zeit. Die Welt ist so unfriedlich. Am drittletzten Sonntag des Kirchenjahres geht es in den meisten biblischen Texten um Endzeiterwartungen. Wir nennen das in der Theologie auch Eschatologie. Das ist auf Deutsch die Lehre von den letzten Dingen, also von dem, was am Schluss kommt und wie der Schluss kommt, das Ende und ob das Ende ist. Aber heute geht es nun in dem Text, den wir hören, tatsächlich, Sie haben ja immer den richtigen Riecher, wenn ich das so sagen darf, lieber Herr Wittke, heute geht es um Frieden.
Tatsächlich?
Ja, und um ziemlich bekannte Worte Jesu in einer etwas anderen Fassung, als wir sie sonst oft im Ohr haben. Aber doch, ich würde sagen, sehr vertraut. Naja, wir hören es gleich.
Eigentlich freut mich das gar nicht, weil jetzt wieder der ein oder andere vielleicht denkt, das hat der Wittke doch gewusst oder geahnt. Nein, Hand aufs Herz und ungelogen habe ich nicht. Ich hätte gedacht, ja tatsächlich, nach der Friedensdekade oder so sprechen wir darüber. Und bei Endzeit hätte ich jetzt eigentlich auch mehr so mit Düsternis gerechnet und so. Und bei Frieden, also ich bin wirklich gespannt auf die Bibelstelle. Nachdem also heute vor 36 Jahren ein neues Kapitel in der deutschen Geschichte aufgeschlagen worden ist, schlagen wir ein neues Kapitel in der Bibel auf. Die Bibelstelle für den heutigen Tag.
Okay, wir hören Worte aus dem Lukas-Evangelium, also Neues Testament. Evangelium, das heißt die Geschichten über Jesus. Das Lukas-Evangelium ist im Übrigen das, wo auch die Weihnachtsgeschichte drin steht. Da gibt es im 6. Kapitel im Lukas-Evangelium das, was wir die Feldrede Jesu nennen. Also oft sprechen wir auch von der Bergpredigt Jesu, die steht im Matthäus-Evangelium. Und dann gibt es die Feldrede, also Jesus mit seinen Jüngern auf einem großen Feld. Und da hält er eine längere Rede und darin sagt er Folgendes. Aber ich sage euch, die ihr zuhört, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Segnet die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Und wer dich auf die eine Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. Und wer dir den Mantel nimmt, dem verweigere auch den Rock nicht. Wer dich bittet, dem gib. Und wer dir das Deine nimmt, von dem fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. Und wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Dank habt ihr davon? Denn auch die Sünder lieben, die ihnen Liebe erweisen. Und wenn ihr euren Wohltätern wohltut, welchen Dank habt ihr davon? Das tun die Sünder auch. Und wenn ihr denen leiht, von denen ihr etwas zu bekommen hofft, welchen Dank habt ihr davon? Auch Sünder leihen Sündern, damit sie das Gleiche zurückbekommen. Vielmehr, Liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.
Was für ein Text! Ich merke, ich bin so ein bisschen am Verzweifeln.
Warum?
Das ist so krass. Also wenn einem da gesagt wird, lieb deine Feinde, das klingt so schön und so, oh ja, das wäre gut, das machen wir mal und dann wird auch alles gut, weil dann werden die Feinde auch gnädig und dann entsteht, es ist ja das Thema Friede, dann entsteht Frieden auf der Welt und so. Und ich glaube, vor einigen Jahren hätte ich noch gesagt, ja, und das funktioniert auch wirklich. So, jetzt haben wir aber Kriegssituationen noch und nöcher und ganz dicht dran.
Aber Herr Wicke, ist nicht gerade jetzt dann doch die Zeit dafür gekommen? Also ich meine, was wird an der Stelle gesagt, dass es etwas geben muss, was den Kreislauf unterbricht, die Spirale der Gewalt?
Wo wird das gesagt?
Naja.
Jetzt in dem Text?
Ja, also für mich ist, damit geht's doch los, liebt eure Feinde. Und dann kommt immer wieder dieses, wenn ihr nur das tut, was alle tun, dann passiert ja im Grunde nichts Neues auf der Welt. Dann gehen die Kreisläufe ebenso weiter. Die, die sich gut tun, tun sich gut. Und die, die sich nicht gut tun, die tun sich eben nicht gut. Aber hier beginnt ja das gleich am Anfang damit, dass der Kreislauf im Grunde unterbrochen wird, dass die Spirale der Gewalt, dass dieser Teufelskreis unterbrochen wird, dass einer kommt und sagt, macht es anders. Und ich würde jetzt mal doch sagen, nach diesen Jahren der Kriege, die wir im Moment erleben, ist es doch nur richtig, dass wir irgendwie einen Gedanken hineinbringen, der sagt, sucht nach dem, was das unterbricht.
Ich will das ja auch glauben. Ich will das ja auch glauben, deswegen unterbreche ich Sie jetzt hier
an
dieser Stelle. Ich will das ja auch glauben. Ja. Es ist ja gar nicht so, dass ich sage, nee, ich will meine Feinde hassen. Ich möchte das ja glauben, dass das funktioniert. Aber wenn ich das jetzt mal versuche, in die Realität umzusetzen, wirklich mir vor Augen zu halten, sollen die Menschen denn mit Blumen den Panzern entgegenlaufen oder Blumen in die Luft den Drohnen entgegenwerfen und dann wird alles gut.
Also, wenn ich darf, kleine Anmerkung dazu. Das eine ist, nun haben wir angefangen mit der Erinnerung an 36 Jahre friedliche Revolution. Mhm. Und weil Sie sagen, sollen die denn mit Blumen? Es gibt diesen schönen Satz über der friedlichen Revolution, der heißt, mit Kerzen und Gebeten haben sie nicht gerechnet. Mhm. Dass die Menschen mit Kerzen und Gebeten aus den Kirchen kamen und so denen gegenübergetreten sind, die sie verhaften wollten oder vielleicht auch noch mehr, das ist bis heute dieses Wunder dann auch der friedlichen Revolution, dass sie eine friedliche war und dass Menschen angefangen haben, diesen Kreislauf, diese Spirale der Gewalt und des Aufeinanderlosgehens zu unterbrechen.
Deswegen ist sie auch so etwas Besonderes und nicht in Feierlaune.
Das ist das eine. Das andere ist, und wir haben ja hierüber auch schon öfter geredet, ich werde mich jetzt nicht dazu aufschwingen und sagen, das ist jetzt die Empfehlung für Menschen, die angegriffen werden von Waffen, so wie die Menschen in der Ukraine von Russland angegriffen werden. Das wäre schon etwas sehr sonderbar, wenn ich jetzt daherkäme und sagen würde so, und das ist jetzt hier die Politik. Das will ich doch einmal deutlich festhalten. Ja. Es gibt immer wieder auch das Recht auf eine rechtserhaltene Gewalt, einen Schutz vor dem, was an Angriff da ist. Das ist überhaupt keine Frage. Mhm. Die Sätze, die wir hören, sind immer wieder Sätze, die als erstes für uns gelten. Also ich kann
nicht als einzelne Person,
für mich als Menschen, ich soll das tun, was Jesus sagt, aber es steht da nicht geschrieben, du sollst das anderen empfehlen, die in der gleichen Situation sind. Mhm. Sondern wenn wir schon anfangen, daraus Politik zu machen, dann müssen wir immer unterscheiden, was gilt für mich als geistlichen Menschen und was gilt sozusagen darüber hinaus. Und dann bleibe ich aber doch wieder dabei, dass ich sage, und es ist aber ein urhimmlischer, ein urgöttlicher Gedanke, der hier in die Welt gesetzt wird, dass wir am Anfang und am Ende immer wieder gucken müssen, ob wir nicht Gedanken, Ideen, Einfälle, Möglichkeiten von Gott geschenkt haben, um die Spirale der Gewalt zu unterbrechen und nicht immer und immer und immer weiterzumachen. Und das ist, glaube ich, schon der Kern. Das ist, weil Sie so damit ringen, wie soll ich das verstehen? Das ist eine Form von Verheißung. Mhm. Das ist auch eine Mahnung an uns, uns nicht nur den immer naheliegenden Logiken von Gewaltspiralen hinzugeben. Es ist gar nicht gesagt, dass das jetzt gleich und dann irgendwie sozusagen als Weg für andere funktioniert. Schon gar nicht, wenn wir denen das vorschreiben oder empfehlen. Mhm. Aber es ist trotzdem, glaube ich, die wichtige Stimme in dieser Welt, dass wir uns nicht nur auf das beschränken, was so nahe liegt und immer wieder in die Gewalt führt.
Ich mag ja nicht gerne ermahnt werden, aber als Mahnung gefällt es mir sogar, gefällt es mir deutlich besser als Schönrederei, wenn ich es so, könnte man es ja auch wahrnehmen, nach dem Motto, mach doch mal so und dann wird alles gut, weil ich gehöre ganz ehrlich nicht zu denen, die sagen, ja, man muss noch mehr Gespräche mit der Gegenseite, in diesem Fall Russland, aufnehmen und dann wird das schon alles klappen und dann werden die schon friedlich werden. Zu denen gehöre ich nicht, die gibt es ja auch, das ist ja auch in Ordnung, aber zu denen gehöre ich nicht und deswegen bin ich so zerrissen, ja, bei einem Satz wie eben liebe deine Feinde.
Das verstehe ich, aber wenn wir nicht auch eine Erinnerung sozusagen aus unserem Glauben mitbringen, dass es eine andere Verheißung für diese Welt gibt als nur das, was wir sehen, dann würden wir, glaube ich, den Menschen und uns selbst auch etwas schuldig bleiben. Was eben nicht heißt, sie kennen mich, dass das jetzt einfach eine Umsetzung in Realpolitik bedeutet. Das würde auch gar keiner so behaupten an dieser Stelle, aber aus dem Gedanken herauszuleben und ihn immer wieder mitzubringen und einzutragen. Was braucht es denn jetzt, damit die Gewaltspirale unterbrochen ist? Das ist schon wichtig, dass wir diese Stimme laut machen und dabei immer wieder ein Gefühl dafür haben, es ist jetzt wirklich dran, denn wir leben jetzt lang genug mit dem anderen.
Da kann ich nicken und nehme das als Mahnung. Für mich gerne, muss das gar nicht weiterführen, weil sie auch sagen, das hat mit jedem Einzelnen von uns dann zu tun, gerne mit. Und es ist ein so, so schöner Gedanke, dass das doch bitte am Ende genauso funktionieren möge, dass Frieden entsteht, wenn wir es schaffen, unsere Feinde zu lieben. Was liegt heute näher als für Frieden, für Freiheit und Verständigung? Nicht zu demonstrieren, sondern zu beten. Und da ich das gerade so merke, wenn ich das ausspreche, Frieden, Freiheit, meinetwegen auch noch Gerechtigkeit und Verständigung, das klingt doch tatsächlich ganz schnell wie so eine Demonstrationsparole. Jetzt sind wir aber hier bei der Fürbitte angekommen. Ist Beten eigentlich vielleicht auch sowas wie die stillste und sanfteste Art der Demonstration? Also mehr so ein Zeigen nach innen und nach außen damit auch?
Nach außen auch. Das ist ein gutes Charakteristikum. Natürlich, Beten ist Aufstand gegen die Verhältnisse dieser Welt. Mhm. Gott, wir bitten dich, mach Frieden, dass endlich das Töten aufhört, dass die Angreifer ablassen, gegen die Ukraine aufhören zu schießen. Wir blicken voller Sorgen auf den Sudan. Südsudan, ein entsetzlicher Milizenkrieg mit grausamen Morden und Töten. Wir bringen das vor dich, Gott, mit dürren Worten und tief erschrocken von dem, was Menschen einander antun. Gott, mach Frieden, erbarme dich. Wir bitten dich um Freiheit, Gott, für die, die gefangen in Kerkern der Mächtigen sitzen, verschleppt, vermisst, verloren. Gib uns Worte und Kraft für sie zu beten, zu ringen, zu suchen, zu handeln. Und gib ihnen Licht und Nähe, dass sie nicht aufgeben. Wir bitten dich, Gott, für uns, für unsere Nächsten, für die, die auf ein Ende warten von Krankheit oder Traurigkeit. Sei du da. Gott, gib uns die Kraft zu unterbrechen. Streit, Hass, Gewalt, wo das nicht aufhört. Zünd ein Licht in uns an, dass es aufhört für einen Moment, für länger. Licht, wie der Sonnenaufgang von Osten. Wir danken dir für das Licht, für das Leben, für die Nächsten, für diese Welt, dass du da bist. Deine Liebe.
Amen. Jetzt kommt nicht die nächste Parole, aber jetzt kommen die nächsten großen Worte.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Mal so, vielleicht auch schon als Vorgriff auf die nächste Woche, Herr Bischof, den nächsten Sonntag. Geht Freiheit, also funktioniert Freiheit, gibt es Freiheit ohne Frieden? Also kann man sich auch im Krieg frei fühlen? Ja, wohl eher nicht, aber andersrum. Bedeutet Frieden automatisch auch Freiheit? Auch nicht, oder? Also wie hängen Ihrer Meinung nach Frieden und Freiheit zusammen?
Oh, das ist ja so die richtige Frage jetzt am Schluss an der Tür.
Ja, mal eben zum Ausstieg.
Mal eben so, genau, eine kleine Frage noch. Ne? Also ich mache es mal mit einer kleinen Antwort. Es sind Geschwister, Zwillinge. Wie wollen Sie denn das eine ohne das andere leben? Ist immer so ein Netzwerk, ein Geflecht von Beziehungen, Frieden und Freiheit sind doch Zwillinge. Und immer geht es um diese Beziehung untereinander. Also
es ist auch mal Streit.
Naja, aber so als ob Sie fragen würden, geht Gott ohne Jesus oder ohne den Heiligen Geist?
Auch eine gute Frage.
Oder umgekehrt. Immer ist es Beziehung, immer hängt alles zusammen. Wir sind ja hier auch zu zweit, lieber Herr Wittke.
Ja, okay. Also es geht auf jeden Fall weiter, ja, auch nächste Woche, nächsten Sonntag, hier bei Gottesdienst im Gespräch. Und diesen hier, den können Sie auch jederzeit nachhören auf paradiso.de und ekbu.de.
Alles Gute Ihnen für diese Woche.